Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß ja nicht, wie es euch mit Überraschungen geht. Bist du jemand, der gerne überrascht wird? Wie gehst du mit Überraschungen um? Kannst du damit umgehen? Es gibt ja solche und solche Überraschungen. Neulich waren meine ganze Familie, Fini und ich, im Urlaub. Mein Vater hatte sich vor einigen Jahren so einen Vierliner-Kite gekauft und hatte den auch dieses Mal dabei. Jannis, mein Schwager, hatte so etwas noch nie geflogen und war sofort Feuer und Flamme. Während des Urlaubs haben wir auch einen Trip nach St. Peter-Ording gemacht. Dort gibt es einen Drachenladen, der solche Kites verkauft, wie mein Vater einen hat. Jannis und meine Schwester wollten die Gelegenheit nutzen und sich auch so einen zulegen. Auch ich liebe diesen Kite von meinem Vater und hatte schon lange diesen Wunsch danach, dass ich mal einen eigenen habe. Aber mit der Hochzeit direkt vor der Tür und so haben wir auch ein paar andere Projekte, war eigentlich klar, dass wir gerade andere Prioritäten haben, als dass ich einen Vierliner kriege. Aber plötzlich kommt Fini zu mir und sagt, dass ich mir auch einen kaufen kann als Hochzeitsgeschenk. Das war für mich eine riesige Überraschung und ich habe natürlich sofort zugegriffen. Solche Überraschungen sind etwas Tolles, wenn andere Leute etwas Gutes für einen planen. Aber es gibt auch die andere Sorte. Das ist aber eine böse Überraschung. Ein Satz, den wir nicht so gerne hören. Wenn Menschen eine schlimme Diagnose bekommen, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist, wenn man arbeitslos wird oder eine Beziehung plötzlich zerbricht, das sind Überraschungen, die wir nicht gerne haben und auf die wir gerne verzichten würden. Der Bibeltext von heute hat auch etwas mit Überraschungen und Traditionen zu tun. Traditionen sind ja auch so ein Fall. Es gibt wirklich tolle Traditionen. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, liefen unsere Weihnachtsfeste und Silvesterfeiern fast immer gleich ab. Es gab häufig das gleiche Essen, wir besuchten den Gottesdienst zur selben Zeit. Es gab Geschichten und dann Geschenke. Das waren tolle Momente und tolle Traditionen. Auch wir als Gemeinde haben Traditionen. Unsere Gottesdienste zum Beispiel laufen fast immer nach dem gleichen Muster ab. Zumindest vor Corona. Man kam rein, suchte sich irgendwann seinen Platz, der bei vielen auch schon zu einem Stammplatz geworden ist, und das Vorspiel begann. Anschließend die Moderation, Lieder, Predigt, Gebet, Segen. Alles fast immer in der gleichen Reihenfolge. Hin und wieder gab es dann mal einen besonderen Gottesdienst, wie vor ein paar Jahren, wo wir als Teamkreis den Gottesdienst gestaltet haben und Dallo Wilkens die Predigt in Jogginghose gehalten hatte. Aber in der Regel läuft doch alles in wohlbekannter Tradition ab. Wie geht es euch mit Traditionen? Manchmal könnte man meinen, dass Traditionen uns hindern, uns zu bewegen. Dass es kaum Spielraum gibt, um beispielsweise andere Lieder zu lernen oder auf Englisch zu singen, den Gottesdienst anders zu gestalten und so weiter. Aber irgendwie wäre unser Weihnachten auch nicht richtig Weihnachten, wenn es kein Schnitzel gegeben hätte. Traditionen bringen auch Geborgenheit und Heimatgefühle mit sich. Wir müssen nur aufpassen, dass wir trotzdem in Bewegung bleiben. Wenn alles so läuft, wie es immer schon war, dann wird etwas schief. Denn Nachfolge Jesu bedeutet Veränderung, Bewegung und Reaktion. Ich lese aus dem Predigtext aus Lukas 5, Vers 1 bis 11 und ich sage schon mal vorab, der Text ist so prall gefüllt, dass ich nicht auf alles eingehen kann. Ich habe mir ein paar Rosinen rausgepickt, aber ich finde den Text einfach klasse. Die ersten Jünger. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am Ufer des See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil sie so einen gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Die Berufung der ersten Jünger gehört wahrscheinlich zu den bekanntesten und am häufigsten gepredigten Texten im Neuen Testament. Das ist auch verständlich, denn es ist ein schöner Text. Er hat eine klare Botschaft, ist immer noch heute sehr aktuell und zeigt die Macht Gottes. Wir wissen nicht genau, wo sich die Szene exakt abgespielt hat. Es kommen, wie auch in den Texten vorher, schon viele Menschen zu Jesus und wollen ihn hören. Dass viele Menschen da sind, ist typisch für die erste Hälfte von Jesu Wirken. In der zweiten beschäftigt er sich vermehrt mit den Jüngern, aber am Anfang redet er immer wieder vor vielen Menschen. Die Menschen kommen ziemlich sicher auch nicht zu ihm, weil er so viele Wunder tut, sondern weil Jesus eine Art hat, das Wort Gottes auszulegen, dass er seine Zuhörer richtig fesselt. Aus Johannes 1 und Lukas 4 können wir schließen, dass sich Jesus und Petrus schon vorher kannten. In Lukas 4 hat Jesus kurz vor dieser Geschichte die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Wie das Verhältnis zwischen Jesus und Petrus war, darüber können wir nur spekulieren. Jedenfalls steigt Jesus nicht in das Boot eines X-Beliebigen. Weiter im Text. Mein erster Punkt, Sinn. Gefühlt ist das, was Jesus hier macht, extrem sinnlos. Jesus ist mit seiner Predigt durch und dann kommt die Anweisung an Petrus, fahr hinaus und wirf die Netze aus. Die Aktion an sich ist schon sinnfrei. Das sagt auch Petrus als Experte. Das wisst ihr sicher schon. Am See Genezareth fischt man nachts an den tiefsten Stellen des Sees. Zu dieser Zeit kommen die Fische nach oben, dort sind die größten Erträge zu erwarten. Petrus wusste das. Er kennt den See wie seine Westentasche. Er kennt die Ecken, wo man am besten fischen kann. Er wusste auch, wie und wann man fischen musste, um Erfolg zu haben. Was Jesus hier verlangt, ist völlig sinnlos. Es ist zu warm, zu hell und einfach falsch. Dazu kommt, dass er die ganze Nacht erfolglos gearbeitet hatte. Jetzt waren die Netze endlich geflickt und gereinigt. Und jetzt nochmal raus, ohne Hoffnung auf Erfolg? Das ist doch sinnlos. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott auch heute noch so handelt. Manchmal tut er Dinge oder lässt Dinge zu, die wir einfach nicht nachvollziehen können. Die unserer Meinung, unserem Wissen, nach unseren Erfahrungen und unserem Expertenwissen Blödsinn sind. Die man sich eigentlich schenken könnte. Ich denke in letzter Zeit immer mal wieder an unsere Abstimmungen zum Hausbau zurück. Ich erinnere mich, wie Carola uns mit ihren Andachten und Predigten Schwung gegeben hat. Ich erinnere mich, wie wir mit einer überwältigenden Mehrheit uns damals für einen Neubau ausgesprochen haben. Ein mutiger Schritt, den wir im Vertrauen auf Gott gegangen sind. Ich erinnere mich auch an unsere letzte Abstimmung über das Grundstück am Ramskamp, wo wir mit einer Stimme dagegen entschieden haben. Seitdem haben wir kaum nennenswerte Fortschritte gemacht. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, einen Neubau uns anzustreben. Aber ich kann den Sinn nicht erkennen, dass Gott uns so lange in der Luft hängen lässt. Aber nicht nur die Anordnung von Jesus, dass Petrus nochmal fischen soll, ist eigentlich sinnlos, sondern auch das ganze Setting. Jesus steht am Ufer des Sees und will predigen. Und es kommen immer mehr Leute dazu. Er weiß genau, dass ihn an dieser Stelle nicht alle hören können. Deshalb entscheidet er sich, bei einem Fischer, den er schon kennt, aufs Boot zu stellen und etwas hinauszufahren. Petrus, der wahrscheinlich noch unendlich dankbar für die Heilung seiner Schwiegermutter ist, fährt ihn ohne zu zögern hinaus. Jesus ist mit seiner Predigt fertig. Und jetzt? Es wäre doch nur logisch, dass er sich wieder zum Ufer zurückfahren lassen würde. Er würde mit dem Menschen noch über seine Predigt sprechen, ein paar Sachen vielleicht genauer ausführen und Kranke heilen. Oder aber er würde sich zurückziehen an einen einsamen Ort, wie wir es an vielen anderen Stellen in den Evangelien lesen. Auch das wäre logisch. Aber das? Amen. So, und jetzt? Ach, Petrus, jetzt wo ich hier bin, lass uns doch noch ein bisschen weiter rausfahren und fischen gehen. Echt jetzt? So ist das, glaube ich, bei uns auch. Es gibt Dinge, die in unserem privaten Leben und auch im Gemeindeleben einfach Sinn ergeben. Die erscheinen logisch. Wir haben gerade viele Jugendliche, dann müssen wir die Jugendarbeit intensivieren. Wir haben viele Kinder im Gottesdienst, dann müssen wir mehr Kindergottesdienste oder Familiengottesdienste machen. Es ergeben sich Kontakte, also muss man da investieren. Aber was ist, wenn Jesus sagt, nein? Wenn er sagt, dass wir jetzt einfach mal alles anders machen. Was, wenn du auf einmal das Gefühl hast, dass der Geist Gottes dir sagt, dass, weiß nicht, ich greife jetzt einfach irgendwas aus der Luft, dass zum Beispiel ein Kindergarten für uns dran wäre. Wenn du jetzt damit zu uns in den Vorstand kommen würdest, dann glaube ich, dass wir nicht sofort Feuer und Flamme wären. Wir würden dich wahrscheinlich erstmal fragen, was ist der Sinn dahinter? Was sollen wir mit einem Kindergarten? Das können wir uns gar nicht leisten. Da könnte man jetzt statt dem Kindergarten auch einen Gemeindebus oder so einsetzen. Darum geht es ja gar nicht. Aber es geht um dieses Ding an sich. Es gibt genug Texte und Stellen in der Bibel und Beispiele, wo Gott eben auch sinnvoll und logisch handelt. Aber an diesem Text sehen wir, dass er auch anders handeln kann. Wie gehen wir damit um, wenn Gott uns so scheinbar sinnlosen Aktionen auffordert? Ich hoffe sehr, dass wir uns so verhalten wie Petrus. Gehorsam. Das ist auch mein zweiter Punkt. Der Gehorsam von Petrus ist der Schlüssel für alles, was ab dann passiert. Er gehorcht den Worten Jesu, obwohl er weiß, dass es eh nichts bringt. Obwohl er müde und erschöpft ist. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das ist der Schlüssel für diese Geschichte. Erst durch seinen Gehorsam kann er Gottes Wirken erleben. Und wie wir gerade gehört haben, hätte Petrus mehr als genug Gründe gehabt, nicht zu gehorchen. Er hätte Jesus auch einfach zurechtweisen können. Und das zu Recht, mit guten Gründen. Denn neben seinem Wissen und seiner Kompetenz kam auch noch seine Müdigkeit hinzu. Und Müdigkeit, jeder, der mal müde etwas machen musste, kann das bestätigen, kann einem alles verderben. Petrus war die ganze Nacht auf dem See, in der Dunkelheit. Die Hände waren wund vom Wasser und Netzen, die Knochen waren schwer, die Arme müde, die Augen wollten kaum noch aufbleiben. Dann waren die Netze endlich gereinigt und das Bett schrie schon nach ihm. Endlich der verdiente Feierabend. Aber Jesus durchkreuzt diese Pläne. Nichts mit Ausruhen, nichts mit Entspannen. Und trotzdem macht Petrus das, was Jesus von ihm fordert. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Weil er Gott vertraut. Und weil er gehorcht, erlebt er ein Wunder. Erst dadurch fängt seine Geschichte mit Jesus richtig an. Kennen wir das nicht auch? Wir sind die Experten für unser Leben, für unsere Gemeinde. Und dann kommt Gott und will was Sinnloses von uns. Ich weiß immer genau, was für mein Leben, für meine Familie und auch für die Gemeinde weiß, das Beste ist. Und auch für die Gemeinde weiß ich, was ich gerne machen oder ändern würde. Aber was ist, wenn Jesus daherkommt und uns überrascht mit etwas scheinbar Sinnlosem? Du weißt auch am besten, was in deinem Leben gerade dran ist. Urlaub, Berufswahl, Selbstverwirklichung, persönliche Entwicklung, Wohnungsausstattung, ein neues Auto vielleicht. Was machst du, wenn du diese Entscheidungen treffen musst? In der Regel holt man sich ja Rat. Man hört auf andere und entscheidet dann selbst. Aber was ist, wenn Gott Nein sagt zum neuen Auto? Nein zum Urlaub? Das ist jetzt gerade einfach nicht dran. Jetzt musst du dein Geld, deine Zeit, deine Kraft an anderer Stelle investieren. Und du kannst das gar nicht sehen. Was, wenn Gott deinem Expertenwissen widerspricht? Optimal wäre eine Reaktion wie die von Petrus. Aber dann ist ja auch noch die Müdigkeit da. Was, wenn Gott dich in Bewegung setzen will, du aber so müde bist, dass du nur auf deine Couch willst? Müdigkeit ist schrecklich. Sie verhindert Lust und Motivation. Was ist, wenn Gott von dir verlangt, dich in Bewegung zu setzen, obwohl du doch müde bist? Obwohl du scheinbar keine Kraft mehr hast? Obwohl du dich lieber auf deinem Sofa verstecken würdest und Kraft tanken und Gott sagt, nein, werd aktiv. Gott kann auch dann Dinge von dir fordern, wenn du denkst, du kannst, willst oder magst nicht mehr. Aber das will ich dir jetzt zusprechen. Gottes Joch ist leicht zu tragen. So steht es in Matthäus 11, Vers 30. Wenn er dir etwas zumutet, trotz Müdigkeit, wie gehen wir damit um, wenn wir damit aufgefordert werden, unsere Komfortzone zu verlassen? Wenn wir uns Petrus angucken, dann scheint Gehorsam der einzige Weg zu sein. Zumindest, wenn wir Gottes Wunder sehen wollen. Wir lesen immer und immer wieder, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen, Gottes Handeln setzt Menschen in Bewegung. Wenn Menschen den lebendigen Gott begegnen, werden sie aktiv. Das waren jetzt ganz schön viele Fragen und ich hoffe, ich konnte einfach euch ein bisschen anstoßen, ein bisschen darüber nachzudenken. Kurz zusammengefasst, vertraue Gott, auch wenn es dir sinnlos scheint. Gehorche ihm, wenn er was von dir will, auch wenn du müde bist. Sei ehrfürchtig und setz dich in Bewegung. Was machst du damit jetzt? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.